Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Gut miteinander reden.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und in der heutigen Folge geht es darum, wie wir miteinander reden, wie Kommunikation zwischen Menschen gelingen kann. Sicher ein Kernthema, auch für alle, die sich mit gelingenden Begegnungen bei Veranstaltungen beschäftigen. Und eine wirkliche Herzensangelegenheit für mich. Ich finde es oft ziemlich schwierig, im Gespräch mit anderen zu wirklichem Verständnis füreinander zu gelangen. Insbesondere in Konfliktsituationen oder mit Menschen, die völlig andere Haltungen und Meinungen haben als ich. Der Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen hat darüber mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun ein Buch geschrieben, beziehungsweise gesprochen. Es ist als Dialog der beiden konzipiert. Und das fand ich ungeheuer spannend zu lesen, vor allem, weil die beiden bei weitem nicht in allen Punkten einer Meinung waren. Aber sie nahmen die Position des anderen zum Anlass für Innehalten und für gegenseitiges Befragen. Das war für mich ein ungewöhnliches und erfrischendes Leseerlebnis. Heute bei uns zu Gast ist Bernhard Pörksen, der in Tübingen lehrt und als Publizist seine Stimme immer wieder in renommierten Medien erhebt. Herzlich willkommen, Bernhard.
Hallo, ich grüße dich.
Das Buch, auf das ich mich beziehe, ist betitelt mit Die Kunst des Miteinanderredens. Ich möchte nachfragen, wieso ist das eine Kunst? Die Menschen reden doch die ganze Zeit miteinander.
Ja, du hast völlig recht, in der Tat. Wir reden, wir brabbeln, wir führen Gespräche, wir haben ernsthafte Diskurse und berührende Dialoge. All das passiert, all das geschieht. Also was meint Kunst in diesem Zusammenhang? Wir finden heraus, was zu uns am besten passt, zur Person idealerweise passt, aber auch zur gesellschaftlichen Situation. Und dieses Herausfinden lässt sich nicht eben in Rezeptform verabschieden, sondern es gibt allenfalls so etwas wie Leuchtbodien, wie Prinzipien, wie ungefähre Leitlinien, die aber der individuellen Selbstbearbeitung aufgegeben sind. Und eben dies rechtfertigt aus meiner Sicht die Rede von der Kunst des Miteinanderredens.
Da steht auch im Vorwort des Buches, das ist kein Rezeptbuch, aber wir kommen zu diesen Leitlinien, Prinzipien oder vielleicht auch zu förderlichen Rahmenbedingungen, wie Kommunikation gelingen kann. Du sprichst ja von einer Diskursverwilderung, in der wir uns in dieser Zeit befinden, und ich kann das aus eigenen Erfahrungen bestätigen, was zum Beispiel Hass in den sogenannten sozialen Medien betrifft oder aber auch die große Bereitschaft vieler Menschen, auch in meinem Umfeld, auf Nachrichten empört und äußerst gereizt zu reagieren. Was siehst du aus wissenschaftlicher Sicht für Gründe dafür?
Nun, aus meiner Sicht erleben wir so eine Art doppelte Schockwirkung. Wir haben auf der einen Seite jede Menge extreme Ereignisse, die auf uns einstürzen. Krieg in Europa, 1500 Kilometer von Tübingen entfernt, befindet sich ein Kriegsgebiet, ein Diktator, der die Ukraine angreift, jetzt die Kriegsdrohungen im Nahen Osten, die schrecklichen Terrorakte der Hamas. Also wir erleben seit einiger Zeit, natürlich auch in Form von schleichenden Krisen, man denke an die Klimakrise, eine, wenn man so will, Krisenverdichtung, Krisenstapelung von ungeheurer Wucht. Und auf der anderen Seite gibt es neben diesen Ereigniseffekten Verletzungseffekte. Und das betrifft mich, das analysiere ich als Medienwissenschaftler. Also wir sehen ja unter den gegenwärtigen Bedingungen vernetzter Kommunikation, gewissermaßen im Weltinnenraum der Kommunikation, ganz viel, ganz schnell, ganz unmittelbar, ganz direkt auf einem einzigen Kommunikationskanal. Und das ist mediengeschichtlich gesprochen relativ neu.
Was meinst du mit einem einzigen Kommunikationskanal?
Auf dem Smartphone-Display. Man ist auf einer Party und auf einmal stehen die Menschen beieinander und schauen sich einen furchtbaren Videoclip an, werden informiert über einen Anschlag, der irgendwo an einem Ort der Welt stattgefunden hat, in Aufregung versetzt. Also diese Möglichkeiten der emotionalen Isolation oder auch der informationellen Isolation, die Flucht auf den Zauberberg, wenn man so will. All das ist nicht mehr denkbar, nicht mehr machbar. Und meine These lautet ganz kurz und knapp, ich versuche sie in diesem Buch über die große Gereiztheit genauer auszuführen und zu entfalten: Vernetzung verstört. Einfach deshalb, weil uns die Welt zu nahe kommt. Wir leiden gewissermaßen unter einer Überdosis Weltgeschehen. Und wie gesagt, auf der einen Seite die extremen Ereignisse und auf der anderen Seite die Vernetzungseffekte, die uns eben diese extremen Ereignisse in Hochgeschwindigkeit nahe bringen.
Ich könnte sagen, ein Übermaß an Welt und ein Mindermaß an persönlichem Kontakt. In Vorbereitung zu unserem Gespräch fiel mir eine Szene ein in einem Haus, was ich kenne. Da gibt es eine WhatsApp-Gruppe von allen Mietern. Und es gab einen Konflikt mitten in Berlin gab es im Innenhof drei Hühner. Und die haben manche der Bewohner gestört. Und innerhalb von wenigen Tagen ist diese Empörungsspirale zu wüstesten Beschimpfungen ausgeartet. Das ist jetzt mal die negative Nachricht, diese Vernetzungseffekte, wo man ohne jemanden in die Augen zu blicken, etwas absondern kann, was richtig verletzend ist. Und dann hatten die Idee, dass sie sich unten mal alle im Hof treffen, haben sich da in den Kreis gestellt, in die Augen geschaut. Und das ganze Ding war weg. Man hat gemerkt, dass die anderen eben auch wichtige Positionen hatten. Man hat sich schnell auf eine Lösung geeinigt. Ist das etwas, was du auch meinst mit diesen Vernetzungseffekten?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, die Anonymität, die ja von manchen geradezu verherrlicht beschworen wird, also eine Möglichkeit, sich auszuagieren und auszuprobieren, ist weitgehend überschätzt. Und wir wissen, das ist inzwischen empirisch ganz gut belegt und untersucht, Empathie entsteht im Augenkontakt, also in der direkten Begegnung. Und insofern ist für mich dieses Beispiel, das hat ja auch was Kurioses, und nicht vollkommen überraschend, in dem Moment, in dem man den Kommunikationsmodus wechselt und von der Distanzkommunikation auf die Direktkommunikation, das persönliche Gespräch übergeht, sieht man Kontexte, sieht man Bedürfnisse, sieht man auch die eigene Verletzbarkeit oder Verwundbarkeit nochmal in einer ganz anderen Unmittelbarkeit. Die müsste ja sonst immer irgendwie mitkommuniziert werden, vielleicht mehr oder minder künstlich in Form von Emojis sichtbar gemacht werden. Also diese Mischung, es ging ja nicht darum, digitale Technologien nun zu verteufeln, aber diese Mischung, dieser Wechsel aus direkter Analyse und direktem Dialog und dem Gespräch, das dann wieder über digitale Medien weitergeführt wird, das schien mir eigentlich als eine sehr sinnvolle Möglichkeit.
Weil offensichtlich in der direkten Begegnung das Menschliche im Menschen sichtbar wird. All das, was du beschrieben hast, sind ja Ingredienzien einfach unserer Menschlichkeit, Bedürfnisse, Haltungen, Charakterzüge. Und da habe ich das Gefühl, dass es oft dann in solchen WhatsApp-Gruppen, wo sich die Empörungsspiralen hochkreisen, hochschaukeln, dass es verloren geht.
Ja, unbedingt. Man sieht natürlich die unmittelbaren Reaktionen des anderen, seine Gekränktheit nicht, kann die Traurigkeit, die womöglich hinter der Wut steckt, nicht erkennen oder nicht sehen. Renate Künast, eine ja vielfach attackierte, im Netz beschimpfte und bepöbelte Politikerin, hat einmal mit einer Journalistin vom Spiegel ein interessantes Experiment gemacht. Sie hat sozusagen die schlimmsten Hater persönlich aufgesucht. Es ist sehr interessant nachzulesen, wie die dann gleichsam rufen, Mensch, Renate, komm rein, wir haben Kuchen und Kaffee und am liebsten noch ein Selfie machen wollen. Also da fehlt uns ein Stück sozialer Fantasie, um uns vorzustellen, dass derjenige, den wir da über digitale Medien beschimpfen, dass der das tatsächlich liest, dass er tatsächlich berührt und womöglich geängstigt wird durch das, was ihm da verbal angetan wird.
In dieser Podcast-Reihe geht es auch um größere Veranstaltungen, Tagungen, Konferenzen als, so sehe ich sie, als soziale Orte. Was könnten gut organisierte, gut moderierte, gut gerahmte soziale Orte für die Kunst des Miteinanderredens bewirken? Wie könnte man das dort fördern, kultivieren?
Nun, ich glaube, es braucht so eine merkwürdige Mischung, eigentlich eine paradoxe Mischung aus intensiver Vorbereitung und Organisation, also dass man ein geistiges Feld entstehen lässt, intensiv investiert, nachdenkt, was könnte da eigentlich stattfinden, was sind die Themen, was sind die Inhalte, und dann aber gleichzeitig neben strikter und intensiver Organisation und Reflexion eine Möglichkeit der Improvisation, eine Offenheit, eine eben nicht sozusagen statische Verfolgung von irgendwelchen Programmen, die man sich vorab überlegt hat, gleichsam am grünen Tisch ausgedacht hat, sondern diese Mischung, also so eine Art organisierte Selbstorganisation. Ich glaube, das wäre ein Gelingensrezept für kreative Veranstaltungen, die ausreichend stimulierend sind. Denn niemand mag zum Zuhörer verdammt werden und sich das dann anhören, was sich irgendwer vielleicht Wochen vorab und gar nicht mehr aktuell überlegt hat und dann in endlosen Monologen darbietet. Also die Chance zu partizipieren, die Möglichkeit zu improvisieren und Räume zu schaffen, in denen etwas Überraschendes, auch für die Veranstalterinnen und Veranstalter tatsächlich Überraschendes gelingt, das schien mir wichtig. Viele Veranstalterinnen und Veranstalter haben ja schlicht und einfach Angst und sind leise in der Gefahr, in so eine Art Kontrollzwang überzuwechseln und denken, wenn sie jede Minute durchgeplant haben und alles exakt getimed haben, dann kann etwas gelingen. Und ich sehe es im Kern umgekehrt. Man schafft Bedingungen des Gelingens, aber lässt dann in entscheidenden Momenten tatsächlich und mit allen Risiken auch mal zu scheitern los. Also wer nicht scheitern können will, dem kann das Gelingen nicht gelingen, würde ich sagen.
Ja, mir kommen diese Settings, wo jemand auf der Bühne steht und die anderen bespaßt von da oben oder doziert, wirklich manchmal wie Kontrollräume vor. Aber ich würde gerne nachfragen, was würde denn diese Ingredienz des Improvisierens, des Loslassens, was würde das beitragen zur Kunst des Miteinanderredens?
Nun, das stiftet aus meiner Sicht ein anderes geistiges Klima. In dem Moment, in dem man eben nicht Opfer wird eines Monologs, einer endlosen Darbietung, die vorgefertigt ist, die abgelesen wird, die entlang von irgendeiner monströsen PowerPoint-Präsentation mühsam nacherzählt wird. In diesem Moment wird man hineingenommen und Improvisation zu erleben, Resonanz zu erleben, Wechselspiel zu erleben, Reaktionsfähigkeit auf allen Seiten zu erleben, fängt es auf einmal an, interessant zu werden. Also wird das Miteinanderreden zu einem Erleben und Erlebnis eigener Art. Also es gibt ja nichts Schlimmeres als diese von Strategie, von Kontrollbedürfnissen, von Zeitplänen eingezwängten und eingeengten Diskurse und Diskussionen. Und da auch auf eine exemplarische Art und Weise Räume zu schaffen, in denen man sich überraschen lassen kann, das ist so etwas wie eine symbolische Botschaft. Hier ist etwas anderes möglich. Und diese symbolische Botschaft, die muss man erst mal setzen. Und ich gehe auf viele Tagungen, halte viele Vorträge, spreche vor Unternehmen oder Gruppen, Organisationen unterschiedlichster Art. Und daran macht sich alles fest. Also wird das Programm statisch exekutiert oder wird ein Moment des positiv gesprochen spielerischen, improvisationshaften integriert? Also liest jemand seine Moderationskarten stur ab oder ist er fähig, im Extremfall 30 Sekunden am Stück über einen Witz zu lachen, der ihn selbst irgendwie packt? Also kann man sich selbst packen lassen als Veranstalter? Ich glaube, das sollten sich Veranstalterinnen und Veranstalter fragen. Kann es selbst zu einem Erlebnis werden? Und ein Erlebnis ist nur dann, wenn es ein klein bisschen ein Risiko des Kontrollverlusts birgt.
Ja, und da erlebe ich wirklich ganz, ganz viel Angst. Also wir haben als erstes, als wir über gelingende Veranstaltungen am Bodensee nachgedacht haben, im Bodenseeraum, das erste Forschungslabor haben wir zu dem Thema Angst und Vertrauen gemacht, weil Angst ein unglaublicher Innovationsverhinderer ist, vor allen Dingen die nicht gefühlte Angst. Die gefühlte Angst erlaubt dir, einen Schritt weiter zu gehen. Und wenn ich das zweite Stichwort nehme, möchte ich dich gerne fragen, wie wichtig ist Vertrauen? Also das Interpersonelle, das Vertrauen zwischen zwei Menschen, damit das Miteinanderreden gelingt, aber auch das Vertrauen in so einen sozialen Raum, wo Gespräche stattfinden, wo Selbstorganisation stattfindet, wo so ein bisschen dieser Kontrollverlust passiert.
Ich glaube, das ist neben dem persönlichen Vertrauen, dass man weiß, dass man nicht fundamental angegriffen, allzu bösartig beäugt wird. So eine Art Grundsatzvertrauen in den Kontext geben muss. Also hier als Veranstalter oder Veranstalterin Kontextvertrauen herzustellen. In welchem Rahmen sprechen wir? Auf welchen Bühnen stehen wir und begegnen wir uns? Und ist das womöglich alles öffentlich? Wird das live gestreamt und gleich gepostet? Oder sprechen wir in einem Rahmen, in dem wir die Kontexte, Zusammenhänge und auch die möglichen Folgen relativ genau einschätzen können?
Also so eine Art Safe Space
dann. Ja, absolut. Safe Space nicht im Sinne der nicht brisanten Themen, um Gottes Willen, im Sinne einer Rahmung und einer Definition des Kontextes der Gestalt, dass man sehr klar sagt, ist es ein öffentliches Gespräch? Ist es ein Gespräch, das sich in Zitatfetzen möglichst provokativ und zugespitzt, die sozialen Netzwerke haben da ja eigene Anreize, dass sich in Zitatfetzen noch einmal auf Twitter bzw. X fortsetzt oder nicht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu wissen. Also das erzeugt, wir haben da entsprechend Interviews mit vielen Politikerinnen und Politikern gemacht, so eine Art prinzipieller Bühnen- und Shitstorm-Angst, so eine Art Phobie zum auch mal provokativen, experimentellen, tentativen Sprechen und hier die Kontexte klar zu halten. Wo sprechen wir? Das schien mir wichtig.
Ein anderer Begriff, den ihr auch länger erörtert in dem Buch, ist der Begriff der Wertschätzung. Ich kann dir ein Beispiel sagen, wenn ich große Konferenzen moderiere, dann fange ich oft an, egal, auch wenn es 500 Teilnehmende sind, dass ich die so in Vierergruppen zusammenbringe und jeder in dieser Vierergruppe hat die Möglichkeit, 6 Minuten ununterbrochen von den anderen darüber zu sprechen, wer bin ich, was macht mich aus und warum bin ich hier. Und dann kommt das Entscheidende. Die anderen 3, die zugehört haben, sind aufgefordert, ein wertschätzendes Feedback zu geben. In dem Sinne, was habe ich gehört von dir, was ich spannend finde, was mich bereichert, wo ich eine Resonanz drauf habe. Und ich kann dir sagen, dass nach diesen 36 Minuten, wie diese Übung dauert, die Situation, die Atmosphäre, die Stimmung, was Vertrauen angeht, Wertschätzung angeht, eine völlig andere ist im Saal. Und daran anschließend die Frage, was siehst du als Möglichkeiten, wie man diese Wertschätzung durch Rahmung von Dialogen auch fördern kann?
Nun, ich denke da zunächst, wenn ich über Wertschätzung nachdenke, gar nicht so sehr an die Rahmung, sondern eigentlich an eine Unterscheidung, die Friedemann Schulz von Thun und ich auch zumindest in Ansätzen oder Andeutungen diskutieren. Und das ist die Unterscheidung von expliziter und impliziter Wertschätzung. Aus meiner Sicht haben wir in unserer gegenwärtigen Kommunikationslandschaft ein Übermaß an expliziter Wertschätzung. Also jede blöde Sparkassenfiliale terrorisiert mich mit Goethes Zitaten zu meinem Geburtstag und gratuliert mir aufs Herzlichste, auf Knien herumrutschend, danke, dass Sie unser Kunde sind. Ich persönlich finde das furchtbar. Das ist eine standardisierte, explizite Wertschätzung. Man bekommt diese Wertschätzung ja auch, wenn man sich in irgendeiner Hotline der Telekom verirrt, dann freuen sich immer alle und sind dankbar für Feedback und sind unglaublich aufgeschlossen, aber eben doch nur pro forma.
Das bringt mich. Es ist nicht authentisch.
Nee, es ist nicht authentisch und es bringt mich zu einer Unterscheidung von expliziter Wertschätzung, davon gibt es ein Übermaß, und impliziter Wertschätzung, die in diesem, in deinem Sinne authentisch ist oder vor allem aber, würde ich sagen, durch Handlung beglaubigt.
Könntest du ein Beispiel geben?
Ja, die Situation, die du schilderst, ist eine solche Situation. Denn die Menschen waren in dieser Runde tatsächlich gehalten, eben nicht nur Anteilnahme zu simulieren, sondern sie auch dann durch die Art und Weise des Feedbacks zu beglaubigen. Und in manchen Gruppen wird man gemerkt haben, dass derjenige, der dieses Feedback gab, nicht wirklich bei der Sache war.
Ja.
Und in anderen Gruppen wird das optimal funktioniert haben und jemand wirklich mit offenen Ohren zugehört haben. Und insofern würde ich sagen, Übermaß an expliziter Wertschätzung. Wichtig ist es, implizite durch Handlung, also durch den Lebensvollzug beglaubigte Wertschätzung erlebbar zu machen. Denn wir alle haben sehr feine Antennen. Wir sind Expertinnen und Experten bei der Entlarvung von Heuchelei Diese implizite Wertschätzung, die teilt sich dann mit, eben dadurch, dass jemand wirklich zuhört, dadurch, dass sich jemand wirklich Mühe macht, auf die Anfrage, ich denke nochmal an die Hotline irgendeiner Telefongesellschaft zurück, sich wirklich die Mühe macht, auf die Anfrage einzugehen und sich selbst sozusagen involviert sieht und einen nicht abspeist.
Ja. Im Buch seid ihr euch bei einem Thema sehr einig. Ich zitiere das mal, weil ich das so schön fand. Wer das Kommunikationsklima verbessern will, muss das Zögern lernen, das Abwarten, die zunächst möglichst vorsichtige, um Genauigkeit ringende Bewertung. Und ich habe daran gedacht, auch an das Buch von Hartmut Rosa über Beschleunigung, die Resonanz verhindert, auch überhaupt die Auseinandersetzung mit Fakten, weil Informationen sind schnell, Wahrheit ist langsam, habt ihr auch zitiert im Buch. Meine Frage ist, sind wir generell zu schnell, um wirklich empathisch miteinander sprechen zu können? Sowohl manchmal im persönlichen Kontakt als auch in diesen öffentlichen, zum Beispiel Veranstaltungen.
Ich glaube, dass dieses Abwarten, das Zögern, das genau Hinschauen, das Ringen um die möglichst konkrete Beschreibung und damit um die komplexe Beschreibung, dass das so eine Art Bremswirkung etabliert auf dem Weg zur vorschnellen Diffamierung. Und in der Tat, wir haben, wenn wir uns die sozialen Netzwerke und die gegenwärtigen Anreize oder auch Fehlanreize einer Medien- und Kommunikationsgesellschaft anschauen, eine Überhöhung der Geschwindigkeit als Wert an sich. Und es gibt eine Art grundsätzliche Paradoxie, die allem Publizieren eingeschrieben ist. Es ist die Paradoxie zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, irgendwie die richtige Balance.
Ein Dilemma eigentlich.
Ja, es ist eigentlich ein Dilemma. Wir sehen jetzt die Hochgeschwindigkeit, mit der Nachrichten, Propagandaschnipsel aller Art, Fotos, einfach so dahergesagte Äußerungen auf einer Weltbühne wie dem Netz blitzschnell bekannt werden und dann sich so eine Art Deutungssturm entzündet und mitunter eben auch ein Empörungssturm. Also ich glaube in der Tat, ja, das Abwarten, das Zögern ist zentral. Bei Veranstaltungen selbst würde ich noch hinzufügen, gute Veranstaltungen leben aus meiner Sicht von einem Wechsel der Rhythmen, von einem Wechsel der Tonalitäten. Also wer immer unter Hochgeschwindigkeit vibriert, nervt irgendwann, weil die Leute überanstrengt werden. Aber wer in so eine Art betuliche Langsamkeitsmeditation driftet, wo die Leute sich dann irgendwann fragen, okay, wo ist die Substanz, was kommt noch? Haben wir jetzt schon wieder Pause? Müssen wir jetzt schon wieder in den Dialog treten oder irgendeine Fishbowl machen? Das kann auch nerven. Also ich glaube, das ist oft ein Balanceakt eigener Art. Einen Rhythmus finden, die Tonalitäten wechseln, auch die Geschwindigkeiten variieren auf dem Weg zu einer gelingenden Veranstaltung.
Ja, das ist ein Plädoyer für gute Eventdramaturgie, etwas, wovon ich lebe, weil es eben kein Rezeptbuch gibt, sondern wir wissen auch aus der Hirnforschung, dass Wissensvermittlung eben diese unterschiedlichen Rhythmen braucht, also eine Zeit, wo ich Input bekomme, aber dann, wir nennen das ja auch, ich muss das mal sacken lassen, wo ich es auch emotional verarbeiten kann. Was bedeutet das für mich, was ich gerade gehört habe? Und das vermisse ich oft. Da geht dann der nächste Vortrag schon wieder los, der nächste Vortrag. Und wenn man die Menschen hinterher fragt, was bleibt, dann ist es doch ziemlich wenig, was übrig geblieben ist. Das heißt, das, was wir mit viel hilft viel versuchen, führt dann eigentlich am Ende zu wenig.
Ja, absolut. Das ist so eine Art Konzept von Bulimie lernen, nach dem Motto, möglichst viel reinstopfen, dann wird schon was draus. Aber das stimmt eben nicht. Also die Verwandlung von Erkenntnissen in Ereignisse oder Erfahrungen, die Problemorientierung, das Schildern von Dilemmata, das Zeitgeben zum Verdauen, aber auch nicht endlos Zeitgeben, das ist sicher dann so eine dramaturgische Raffinesse eigener Art, die da erforderlich ist.
In dem Buch habt ihr das genannt, ich glaube, dass die Metapher kam von Friedemann Schulz von Thun, dass er gesagt hat, die Unterscheidung zwischen Nektar und Honig. Er sagte, Bienen sammeln kein Honig, Bienen sammeln Nektar. Und dann entsteht durch einen bestimmten Verdauungsprozess der Honig. Da dachte ich, ja, es wird viel Nektar angeboten, aber wenig Zeit, Honig zu produzieren in den Veranstaltungen. Ich möchte gern mit dir, das wäre mir noch ganz wichtig, drei Begriffe schärfen, die oft so wild durcheinander und unscharf benutzt werden, nämlich die Begriffe Dialog, Diskussion und Debatte. Und ich kann ja mal sagen, wie ich sie bisher benutzt habe und bin gespannt, wie du sie benutzt. Also Dialog, das war für mich so aus Dia durchscheinend und Logos der Sinn, also so eine Form des Gesprächs, wo es darum geht, gemeinsam zu einer tieferen und breiteren Wahrheit zu kommen. Im Buch sagt ihr auch, die Wahrheit beginnt zu zweit, aber wahrscheinlich auch zu dritt, zu viert. Dann Diskussion als das gemeinsame Analysieren von Sachverhalten zum besseren Verständnis. Und die Debatte, das, was wir dann im politischen Bereich oder in Talkshows oft erleben, so dieses mit Argumenten gegeneinander anzutreten und versuchen zu punkten. Also das ist, wie ich es bisher benutzt habe. Wie benutzt du diese drei Begriffe?
Eigentlich ganz ähnlich, in der Tat. Das dialogische Credo lautet, Wahrheit beginnt zu zweit. Man könnte sagen, ein Dialog, der diesen Namen verdient, ist so etwas wie ein Tanz des Denkens. Man spürt den gemeinsamen nächsten Schritt. Wirklichkeit wird zur Gemeinschaft und zur Gemeinsamkeit. Und man verlässt die Ruhebank der festen eigenen Gewissheiten und ist oft gemeinsam auf dem Weg zu einer möglichen Synthese des Denkens, nimmt aber auch an, und so kann man eben mit Nietzsche oder Hannah Arendt oder Friedemann Schulz von Thun sagen, Wahrheit beginnt zu zweit, nimmt eben auch an, dass der andere potenziell Recht haben könnte. Also ohne Verständnis und ohne ein Einverständnis prinzipiell für möglich zu halten, ist der Dialoggedanke sinnlos. Ich persönlich habe nicht intensiv nachgedacht über die Unterscheidung von Diskussion und Debatte, aber mir leuchtet es ein, hier, wenn man so will, unterschiedliche Aggregatzustände des Miteinandersprechens zu unterscheiden, Diskussion, Austausch, gemeinsame Analyse und Debatte, dann doch stärker streitorientiert, konfrontationsorientiert im Kontrast der unterschiedlichen Programmatiken und Positionen.
Vermutlich haben auch da wieder alle drei Formen ja ihre Berechtigung. Worin siehst du, sagen wir, den Nutzen dieser verschiedenen Formen des Miteinanderredens?
Nun, ich würde sagen, beim Dialog ganz klar die gemeinsame Entwicklung ohne die allzu starke Konfrontation, bei der Diskussion die Schärfung von Erkenntnis und bei der Debatte die Schärfung von Positionen im Kontrast. Und ich stimme dem vollkommen zu, all diese Aggregatzustände des Miteinandersprechens und miteinander Redens und auch miteinander Streitens haben unbedingt ihre Berechtigung. Es wäre ja ganz falsch, sich eine Gesellschaft als einen riesenhaften Stuhlkreis vorzustellen, in dem alle irgendwie immer nur permanent wertschätzende Ich-Botschaften formulieren. Also das demokratische Miteinander lebt vom Streit, lebt von der zupackenden Diskussion und Debatte.
Ja, ich habe mir sogar gedacht, diese drei Formen könnten sogar auch in einem Event-Dramaturgie aufeinander aufbauen. Also dass man die Debatte benutzt, so wie du es gerade gesagt hast, damit unterschiedliche Standpunkte überhaupt erstmal richtig trennscharf deutlich werden. Also erstmal das Trennen, Kriterien im griechischen Sinne, dann in der Diskussion noch mehr zu explorieren, worum geht's eigentlich, und im Dialog zu etwas, zu einer höheren Intelligenz zu kommen durch diese Multiperspektive, weil ja wirklich die verschiedenen Perspektiven ihre Berechtigung haben und dadurch etwas Intelligenteres entstehen kann, wenn es gut läuft und gut moderiert wird.
Ja, unbedingt. Und das zeigt natürlich, dass diese Kategorien für sich genommen trennscharf erscheinen mögen, aber dass man natürlich auch in einem Dialog, in eine Diskussion bzw. eine Debatte überwechselt und dass das einfach, wenn man so will, unterschiedliche Welt- und Selbstverhältnisse im Miteinanderreden sind, die wir hier vor uns haben. Und insofern weiß ich nicht, ob es etwas künstlich Didaktisches haben könnte, nun zu sagen, jetzt müssen wir aber einen Dialog führen und dürfen auf keinen Fall den Modus des Streits überwechseln. Ich finde, es gibt einem Gespräch auch die nötige Würze, wenn in dieser Hinsicht ein Wechsel der Modalitäten möglich, denkbar ist.
Ich möchte gerne nochmal auf dein anderes Thema, die große Gereiztheit, über die du ein Buch geschrieben hast, zu sprechen kommen. Gibt es gesellschaftliche Heilmittel, damit wir nicht permanent in irgendwelchen Gereiztheits- und Empörungsspiralen uns bewegen?
Ja, ich glaube, die gibt es in der Tat. Also ein ganz einfaches und gleichzeitig unglaublich schwer realisierbares Heilmittel ist, dass man die Anreizsysteme der sozialen Netzwerke ändert. Im Moment haben wir ja ein Anreizsystem, das darauf hinausläuft, wir kriegen die Suchmaschinen und die Teilnahme an diesen Netzwerken kostenlos. Aber unsere Aufmerksamkeit wird meist beibietend hochpräzise und maximal effektiv an die Werbeindustrie versteigert. Das führt im Ergebnis dazu, ich sage es jetzt etwas verkürzt, dass unser Engagement gebannt wird, dass man Empörungsanreize, Anreize emotionaler Art setzen muss, permanent Trigger setzen muss, wie wenn man so will, in einem großen Verhaltensexperiment, um Menschen bei der Stange zu halten, um ihre Aufmerksamkeit zu bannen, um ihnen mehr Anzeigen zeigen zu können, um ihre Datenprofile und ihre Sehnsüchte, Intentionen und Faszinationen noch genauer auszuforschen. In dem Moment, in dem man diese Anreizsysteme kappt, und es gibt ja in der Frühphase sozialer Netzwerke solche Experimente, indem man ein Abo-Modell beispielsweise hat, dann geht es um die Intentionen der Userinnen und User und nicht um die Intentionen von Facebook, maximal Geld zu verdienen mit der Aufmerksamkeit derjenigen, die es nutzen. Also das wäre in der Tat die Diskussion und die Debatte, die beginnt ja auch. Es scheint erstmal wahnsinnig unrealistisch, in meiner Sicht, diese Übermacht von einzelnen wenigen Digitalgiganten. Aber diese Debatte über neue Geschäftsmodelle, die beginnt ja.
Aufmerksamkeitsökonomie. Auch nochmal als Stichwort, Veranstaltungen versuchen ja auch Teilnehmende zu gewinnen und anzuziehen. Was denkst du, wie kann man sich in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie positiv abheben und wirklich einen positiven Anreiz schaffen, dass Menschen dorthin kommen, sich begegnen und gut miteinander kommunizieren? Was sind da mögliche Anreize? Noch mehr Inszenierung, noch mehr Inhalt, noch mehr Glamour? Welche Qualität würdest du da empfehlen?
Ich tue mich da schwer mit einer pauschalen Antwort, aber sowas wie echter Nutzwert. Also dieses Behauptungsbusiness ist ja unglaublich verbreitet in der Ankündigung von irgendwelchen Großevents. Aber sowas wie echter Nutzwert und implizite Wertschätzung im Verbund mit geklärten Kontexten und diesem Rhythmus- und Tonalitätswechsel, über den wir gesprochen haben, das schien mir der richtige Pfad zu sein.
Das wäre ja auch Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass von einer Veranstaltung nachhaltig etwas bleibt, dass sie etwas bewirkt, dass sie bei den Menschen etwas auslöst. Ihr habt die Internetsoziologin Sherry Turkle zitiert, die sagt, sie fordert heilige Orte. Das fand ich auch schön und auch provokativ. Quasi handyfreie Zonen für gute Begegnungen, wo ungeteilte Aufmerksamkeit und wirklich tiefe Gespräche möglich sind. Ein Ort so fern von Fastfood-Informationen und News-Junkies. Das ist eine Vision, die mich ziemlich begeistert. Nicht als Dogma, aber auch als ein Freiraum auch für Experimente mit solchen heiligen Orten.
Ja, ich muss gestehen, mir ist der Begriff heiliger Ort ein klein bisschen zu pastoral oder auch irgendwie steht für mich so leicht unter Kitschverdacht. Aber natürlich weiß ich, was sie meint. Also für das wirkliche Miteinander reden und das echte Zuhören braucht es ablenkungsfreie Zuwendungen. Wir haben ganz klare Studien in großer Zahl. Menschen sind nicht multitaskingfähig. Die Zahl der Unterbrechungen ist gewaltig. Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lesen ihre hereinströmenden E-Mails innerhalb der ersten 6 Sekunden. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also das heißt, es gibt sozusagen ein Tremolo der Dauerablenkung und das tut, das meine ich jetzt gar nicht im Sinne eines kulturpessimistischen Angstschreis, aber das tut natürlich dieser Form von vertiefendem Gespräch nicht gut und es vernichtet unter Umständen auch oder bedroht zumindest die strategischen Räume, die ja gerade jemand, der nun ein Unternehmen leitet und für eine Organisation und für viele Menschen Verantwortung hat, unbedingt braucht. Also dieser strategische Raum im Sinne des sozusagen experimentellen, vertiefenden, ausprobierenden, erkundenden Denkens. Und da bringt einen womöglich manchmal der schlichte Spaziergang ein wenig weiter als die wechselseitige Dauerbeschallung bei permanent und kontinuierlicher Teilaufmerksamkeit.
Ich würde gerne anknüpfen mit der letzten Frage. Wenn es um solche Strategien geht, um Zukunftsgestaltung, wie wichtig ist aus deiner Sicht, dass die Zusammensetzung derer, die da zusammen hocken und etwas gestalten wollen, etwas kreieren wollen, dass sie divers ist? Das wird ja schnell gefordert, damit man verschiedene Perspektiven hat. Aber die wirklich entscheidende Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist, wie kann man dort ein Klima erzeugen, dass sich die Meinung des anderen, die ganz andere Meinung, auch wirklich hören will? Weil du sprichst auch im Buch über den Confirmation Bias, über diese Neigung, dass wir das gerne aufnehmen, was uns bestätigt und geradezu mit Unwohlsein reagieren, wenn jemand mit einer Haltung und Meinung auf uns zukommt, die wir nicht teilen.
Nun, aus meiner Sicht ist es ungeheuer schwer. Wir Menschen sind, und das ist anthropologisch keine gute Nachricht, bestätigungssüchtige Wesen. Wir leben gewissermaßen im Kokon unserer eigenen vorgefassten Urteile und freuen uns, wenn wir Bestätigung finden durch vergleichbare Positionen, Meinungen, Auffassungen.
Also es ist erstmal zutiefst menschlich.
Das ist zutiefst menschlich und zutiefst alltäglich, wenn man so will, permanent vorfindbar. Aus meiner Sicht, und ich bin intensiv im Bereich der Skandalforschung unterwegs, man kann eines zeigen, jeder Skandal beginnt mit fehlendem Zuhören im System. Immer gab es jemand, der gewarnt hat und der gesagt hat, bei VW oder sonst wo, vielleicht ist diese Form von Software, die auf einen Betrug hinausläuft, keine so gute Idee. Es könnte unser Unternehmen im Extremfall in massive Turbulenzen bringen. Man kann Menschen, die viel Verantwortung tragen, genau auf diese Weise zeigen, warum braucht es die Anders- und Neudenker? Warum braucht es die Inside-Outsider, die so vielleicht erstmal ein bisschen fragwürdig, nicht so ganz dazu zu gehören scheinen? Und man braucht sie als Seismograph für künftige Risiken, als Warnende, als diejenigen, die sich eben nicht dem Gruppendenken unterordnen. Und das lässt sich tatsächlich zeigen, einen gewaltigen Wert für Unternehmen unterschiedlichster Art.
Bräuchte dann eine angstfreie Unternehmenskultur, dass derjenige, der abweichende Meinung vertritt, sich auch traut, dass er nicht sofort abgestraft wird, wenn er eine eigene Meinung äußert?
Ja, unbedingt. Das wäre die Voraussetzung, dass man das einigermaßen angstfrei tun kann. Denn wer sich fürchtet, spricht nicht offen. Ja.
Sind wir wieder bei der Angst. Bernhard, ich danke dir, dass du dich auf ein Thema eingelassen hast, Veranstaltungen, was jetzt nicht dein Kernthema ist. Ich fand es sehr wertvoll, deine Erkenntnisse als Medienwissenschaftler, als Skandalforscher, als jemand, der sich sehr intensiv mit Kommunikation auseinandergesetzt hat, das auf diesen Bereich auch zu beziehen, aber auch darüber hinaus zu gehen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Inspiration.
Sehr gerne.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.